Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Dieses Mal wieder mit Celine Leonora und so wie es aussieht im Sommer nur mit Celine Leonora, aber dafür haben wir was Cooles geplant. Und heute ist tatsächlich eine Special-Folge, nämlich bin im Interview mit der lieben Josie.
Hi!
Und wir reden über dein Buch Wandering Hearts, was am 10.07. bei Heine erscheint.
Ja.
Also viel Spaß! Ja, also wir starten hier einfach gleich mal mit dem Interview rein, weil wir lassen nichts anbrennen.
Besser ist es.
Und eigentlich ist ja für einen Start ganz cool, wenn wir sogar von der Autorin selbst hören, worum geht's eigentlich in deinem Buch Wandering Hearts?
Ja, also ich finde die Frage immer ganz schrecklich, das vorweg.
Ja, bitte
ich verstehe die, total, wirklich. Man muss wissen, worum es geht in einem Buch, ne? Aber als Autorin, die irgendwie jedes dieser 120.000 Wörter geschrieben hat, dann in so drei Sätzen zu erklären, darum geht's und dann, dass es nicht banal klingt, schwierig.
Du darfst auch 5 Sätze benutzen, aber wir sind hier nicht so.
Gnädig. Also, in Wandering Hearts geht's um Tara, die studiert Tiermedizin in Deutschland und hat eigentlich halt so ein vorgeplantes Leben, ne? Soll die Tierpraxis von ihren Eltern übernehmen, zusammen mit ihrem Zwillingsbruder und ist nicht so richtig glücklich, aber kann gar nicht greifen, warum. Und will dann Auslandssemester machen und zerstreitet sich tatsächlich darüber mit ihren Eltern. Das ist alles ein bisschen komisch, die sind so ein bisschen toxisch, was das angeht. Ja? Mhm. Und für sich selbst trifft sie dann aber die Entscheidung, hey, ich mach das, weil ich will das. Und ist dann die ersten paar Wochen in einem Wildlife Rescue Center von einer Freundin ihrer Mama von früher aus der Schulzeit. Die hat dort auf Vancouver Island, das ist eine große Insel vor Vancouver an der Pazifikküste, hat sie ein Wildlife Rescue Center gegründet, also wo verletzte Wildtiere aufgenommen werden, die halt nicht mehr zurück in die Wildnis können. Und dort kommt sie an und ist so richtig happy. Ich meine, Babytiere, wer wäre da nicht happy?
Stimmt.
Und er lernt direkt ein paar neue Menschen kennen, mit denen sie richtig connected. Und wird so ein richtiges Granola-Girl und lernt eben auch Jamie kennen. Ja, und Jamie ist so ein richtiger Grumpy. So, also es hat auch seine Gründe, aber er hasst Menschen. Ja, und er hasst aus Prinzip auch Tara, die da neu hinkommt, so die doofe Touristin, die das nur für ihren Lebenslauf macht. Und Tara ist aus Prinzip so Sunshine noch freundlicher. So je unfreundlicher Jamie ist, desto freundlicher ist sie. Oh. Ich fand es so lustig, gute das Mischung zu schreiben. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und dann soll Jamie 3 Wochen lang auf einen Roadtrip in die Rockies gehen für so ein Projekt, was ihm aus Gründen, die er natürlich nicht verrät, weil er ist ja grumpy, sehr, sehr viel bedeutet persönlich. Und Tara soll da bleiben und er weg und beide so geil, Mann. 3 Wochen frei voneinander. Mhm. Ne? Und dann passiert es aber halt leider, dass er dieses Projekt fast nicht antreten kann, weil die Person, die eigentlich mitkommen soll, krank wird. Und ja, Tara ist dann halt so vor dieser Entscheidung, entweder er bleibt halt hier und er leidet oder sie zieht halt den Kürzeren und sagt, komm, ich kann dich so nicht mit ansehen, ich fahr mit. Ja, und dann sind die 3 Wochen zusammen in einem Van in den Rockies in Kanada unterwegs und lernen sich halt vielleicht doch nochmal auf eine ganz andere Weise kennen.
Interessant. Das klingt sehr gut. Auch obwohl du mehr als 5 Sätze benutzt hast, sind wir dir nicht böse.
Ich dachte, das nehme ich mir jetzt einfach mal hier raus, damit es gut klingt.
Nee, aber das klingt auf jeden Fall.
Aber hast du mitgezählt? Waren es nur 7 oder 17?
Boah, dann muss ich mal gucken. Ja, 32 tatsächlich. Shit. Aber wohl, nee, das eine war ein Komma 31. Ja, aber natürlich, wir haben jetzt hier sofort mit dem Buch reingestartet. Natürlich wollen wir auch ein bisschen was über dich erfahren.
Echt?
Jetzt okay. So ein süßer Steckbrief, den man so in der Grundschule irgendwo aufgehangen hat. Stell dir vor und jetzt erzähl uns einfach mal was.
Okay, lass mich überlegen, was steht denn da drauf? Da stand sowas drin wie, mein Name ist Josie.
Nachname auch.
Ach so, Wismar. Ja. Wie die Stadt an der Ostsee, aber mit der habe ich nichts zu tun.
Ich schon tatsächlich, weil mein Papa wohnt da in der Nähe und ich war da öfter.
Das ist so lustig. Ich war noch nie da. Aber stattdessen, wenn meine TikToks immer mal wieder so ein bisschen außerhalb der BookTok-Bubble sind, kommen voll viele so, hey, wie geil, aus Wismar. Oder so, warum nennst du dich Wismar? Und ich immer so, hey, das ist mein Name. Und sie, warum ist es ein Künstlername? Ich so, das ist kein Künstlername, das ist mein Name. Naja, ja, also Josie Wismar ist mein Name. Meine Hobbys, wie in so einem Freundebuch,
ja, eben,
sind, wie war das früher, Fußball spielen, immer noch, Bücher lesen und Freunde treffen.
Richtig, machen wir ja gerade.
Richtig.
Mal einen Punkt.
Nee, genau, also ich bin Autorin und Podcasterin auch und ganz viel auf BookTok unterwegs tatsächlich. Das ist aktuell mein größtes und bildschirmzeitfressendstes Hobby. genau. Und ich habe eine Katze und einen Hund. Ich weiß nicht, was immer früher in diesen Briefen drin stand, aber das ist so ungefähr das, was ich so in 3 Sätzen über mich sagen würde. Genau. Ja, genau. Weiß ich nicht. Wenn du weitere Fragen hast, frag was. Ich bin ansonsten geradezu unkreativ.
Ja, ich würde einfach mal fragen, wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Eine ganz kreative
Frage. Die Frage, wirklich, die habe ich noch nie gehört. Krass.
Na, ein Glück fragen wir sie dir.
Ist so. Also tatsächlich ist es immer so ein bisschen diese Klischee-Antwort von ich habe halt schon immer geschrieben, aber nie richtig viel so Bücher. Ich habe jetzt nicht 1000 Bücher in der Schublade, die ich nicht veröffentlichen werde, sondern ich habe früher immer so Kurzgeschichten, Gedichte, Tagebuch, so ein Kram halt geschrieben. Und dachte immer...
Und du liest
immer,
jetzt uns was aus deinen Tagebüchern vor, habe ich das richtig verstanden?
Stopp, Error! So was, ich fahre durch den Tunnel, ich höre dich so schlecht. Nee, und dann habe ich immer angefangen, Bücher zu schreiben, weil ich immer wirklich grandiose Ideen hatte, das Bestseller. Und habe dann immer so 30 Seiten ungefähr geschafft und bin dann, war ich immer so, was passiert denn jetzt? Ich kannte Plotten noch nicht, ich wusste nicht, dass man sich vorher überlegt, was in so einer ganzen Geschichte passiert, weißt du? Und dann hatte ich eine Idee, die mir echt schon länger im Kopf hing und war dann schon zu dem Zeitpunkt so 3-4 Jahre etwa auf Bookstagram unterwegs. Da gab es BookTok noch gar nicht. Ja, so alt bin ich schon.
Bist ein Urgestein.
Ist so. Ich habe das alles gemacht, bevor es cool war. Ja, ich habe das cool gemacht, Leute. Und dann habe ich halt auf Bookstagram super viele Leute gesehen, die auch darüber gesprochen haben, dass sie schreiben und dass sie das immer mehr machen. Und dann haben sie über Plotten gesprochen. Und dann gab es den NaNo, den National Novel Writing Month. Den hatte ich auch vor Bookstagram schon das eine oder andere Mal probiert. Hab's nicht einmal, auch nur einen Tag geschafft.
Ich habe einfach erst letztes Jahr davon das erste Mal gehört.
Was?
Und habe das erste Mal gemacht. Ja.
NaNo ist so wild, wirklich.
Das ist so an mir vorbeigezogen. Ja. Ne?
Das ist auch besser so, das ist gar nicht gut.
Macht ein bisschen Druck. Ja, also für alle, die sich fragen, da bestimmt man ein Ziel oder eigentlich ist das hier immer so 50.000 Wörter, die man dann schreibt in einem Monat, das ist halt der November. Und genau, eigentlich geht es darum, dass man trackt, wie viel man schreibt pro Tag. Man kann auch so, kriegt auch so Orden oder Abzeichen, wenn man zum Beispiel 7 Tage hintereinander geschrieben hat und so. Das macht Spaß, aber es macht auch sehr viel Druck.
Ja, definitiv. Ja, und dann habe ich da halt gesehen, also so mit Plotten und alles Mögliche, das hat mich richtig motiviert tatsächlich. Und da habe ich mich auch das erste Mal ein bisschen mehr mit so Schreiben an sich auseinandergesetzt und habe dann diesen NaNo 2018, glaube ich, ja, NaNo 2018 habe ich dann genutzt, um zu plotten. Einfach wirklich komplett, den ganzen Monat habe ich geplottet an dieser Geschichte. Das ist theoretisch das, was ihr heute als Words I Keep kennt. Mhm. Aber ein Glück ist wirklich fast gar nichts mehr aus dieser Originalversion geblieben. ja.
War so schlecht?
Boah, ja wirklich, ich habe jemanden sterben lassen in dem Buch. Ja.
Finde ich aber prinzipiell gar nicht schlecht.
Theoretisch auch nicht, aber es ist halt klassisches New Adult. So. Mm. Also ich weiß noch genau, dass die ersten Anmerkungen von Eva, also meiner Agentin, sie schrieb dann zurück, finde ich toll, das, super. Und dann immer so, aber bitte Cass nicht sterben lassen. Und ich war so, wieso, bitte?
Bitte?
Ja, also sie ist jetzt nicht gestorben in dem Buch.
Oh, ist es die Protagonistin gewesen?
Ist die Schwester der Protagonistin gewesen.
Ah, aber das wäre doch für den Plot bestimmt ganz spannend gewesen.
Nee. Das war so diese Idee, die man hat mit 12, wenn man so in seiner dramatischen Phase ist, weißt du? Mhm. Ja, nee.
Ich bin immer noch drin in dieser Phase.
Sehr sympathisch.
Ja, okay, dann haben wir dich jetzt ein bisschen kennengelernt. Ist doch schon mal schön. Mhm. Haben jetzt mal ein bisschen ein Bild von dir.
Mhm. Ich hoffe, ein gutes.
Na klar, immer. Also, du hast ja in deinem Buch schon, oder du hast ja von deinem Buch erzählt und hast ja darüber gesprochen, dass sie Tiermedizin studiert und so. Die Frage, also ich finde es immer interessant, wie so die Recherche bei Autoren aussah. Musstest du so viel recherchieren, weil du so viel davon eingeflossen hast? So medizinische Tiersachen oder generell Sachen, die man über Tiere wissen müsste eigentlich, wenn man in diesem Fachgebiet ist?
Also tatsächlich musste ich bei diesem Buch gesamt gesehen am wenigsten recherchieren, einfach weil ich ja selbst in Kanada war und deshalb also da gefühlt gar nichts machen musste. Bei dem Aspekt Tiermedizin tatsächlich schon so ein bisschen. Mhm. Aber dadurch, dass ja wirklich ein sehr, sehr großer Teil des Buches in den Rockies bei diesem Roadtrip spielt, war jetzt nicht so, als hätte ich 17 Szenen geschrieben, in denen sie irgendwie was macht. Mhm. Also ein bisschen was. Aber ich habe mich manchmal im Recherchieren so ein bisschen verloren. Und das auch, also auch im zweiten Band so richtig dumme Fakten, die halt dann bestimmt jemand weiß, der Tiermedizin studiert, weißt du? Und habe dann so Witze gebracht, wo ich mir auch so dachte, wirklich, wenn da jetzt jemand wüsste, wie lang ich dafür recherchiert habe, um diesen dummen Witz zu machen. Es ist so, also theoretisch hätte ich nicht so viel recherchieren müssen, weil es gibt nur so ein paar Szenen, die auch jetzt nicht zu sehr drin sind, weil ich glaube, das liest dann auch niemand gerne, wenn es einfach so gefühlt so eine OP-Beschreibung ist.
Ach Mann, meine Lieblingsstelle hast du gestrichen. Ja.
Aber ja, in die Richtung schon ein bisschen recherchiert und ansonsten tatsächlich kaum. Ja.
Ah, okay, dann ist es auf jeden Fall wahrscheinlich mehr auf den Liebesaspekt ausgelegt und weniger auf den medizinischen Aspekt. Hätte man jetzt auch nicht gedacht bei einem New Adult Buch.
Nee, das finde ich auch sehr. Ich wollte mal was wagen.
Ja. So ein bisschen mehr Romance. Mhm. Okay, dann finde ich es natürlich immer interessant, hattest du zuerst die Idee zum Buch und zu der Storyline und die Charaktere sind halt einfach zu dir gekommen in der Hinsicht. Oder du hattest erst eine Idee zu den beiden Charakteren, so Grumpy Sunshine, sie macht das und das. Und dann ist die Story entstanden drumherum.
Das ist tatsächlich eine ganz wilde Story. Also, weil das allererste Mal eine Idee, die grundsätzlich, auf der das Ganze grundsätzlich basiert hat, hatte ich noch weit bevor mein erstes Buch erschienen ist. Und es hat auch damals noch in Neuseeland gespielt und er war so ein Surferboy, also wirklich ganz woanders. Und da hatte ich aber schon dieses Grundgefühl von vor etwas weglaufen, also was ja wirklich viele machen. Und ob das jetzt im Kleinen ist, irgendwas vor sich hinschieben, davor weglaufen, sich davor drücken oder wirklich im Großen, wenn man irgendwie sagt, ich gehe auf Reisen, um mich selbst zu finden, ist das ja auch vor allem ein vor irgendwas weglaufen. Und das war so ein Grundaspekt, den ich da drin hatte und dann irgendwie da drumherum kam voll viel dann gebastelt. Und dann war so mein Knackmoment im Urlaub in, wann war das denn? Ich erinnere mich nicht mehr dran. In meinem Kopf ist es irgendwie 2020, aber das klingt so lange her. Mhm. Naja, da war ich in den Bergen wandern und ich liebe die Berge. Ne? Und mit meiner Cousine da so den Berg hochgestapft und dann sagte sie was super Schlaues. Und weil wir haben halt über dieses Weglaufen gesprochen. Und sagte, sie versteht eigentlich gar nicht, warum Leute immer glauben, dieses Weglaufen in Form vom Reisen, um sich zu finden, würde helfen. Weil egal, welche Person man auf Reisen findet, es ist nie die Person, die man sein kann, wenn man zurückkommt. Wenn man eine Person findet, die, was weiß ich, halt in Bali im Yoga-Camp vielleicht funktioniert, aber wenn du zurückkommst und in deinen Alltagsjob musst und wieder in diesem Trott bist, vor dem du eigentlich geflohen bist, kannst du nicht die gleiche Person sein. Also eigentlich musst du versuchen, dich zu finden an dem Ort, wo du lebst, also wo du bist. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das war so ein kluger Gedanke, wo ich dachte, hey, das ist wirklich krass. Und danach ist irgendwie dann alles passiert. Also so wirklich hat sich dann zusammengesetzt, was dieses Grund Ding, diese Botschaft ist, die ich da irgendwie einweben will und hatte dann halt so ein bisschen die Ideen und dann ist tatsächlich der größte Plotteil in Kanada selbst entstanden, auf Wanderung in den Bergen mit meiner Mama. Schön. Da hatte ich dann immer so ein paar Ideen, habe dann gesagt, hier und was kann dann da passieren und so haben sich dann die Charaktere für mich ergeben. Also für mich kommt immer als erstes so ein Motiv, so eine Botschaft, dann so ein bisschen die Handlung und daraus dann die Charaktere. Also wie müssen die sein, dass das, was passiert, zu denen passt und realistisch ist. Und die letzten Details fügen sich dann immer ineinander.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr nice. Ja. Und auch plausibel.
Ja.
Und auch einfach richtig weise, deine Cousine.
Ja, also wirklich. Also die muss auch mal ein Buch schreiben, finde ich.
Ja, also das hat mich auch gerade ein bisschen bewegt, muss ich sagen, weil es stimmt halt. Man denkt halt darüber gar nicht nach. Man denkt so, ja, ich entfliehe jetzt dem Alltag, ich finde mich selbst. Aber ja, kannst du halt nicht.
Richtig.
Ja. Wenn du nicht in deinem Umfeld bist.
Ja.
Darüber können wir jetzt mal alle nachdenken, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich frage jetzt einfach mal ganz frei heraus, wie war der Schreibprozess? Also hast du irgendwelche Rituale beim Schreiben? Haben dir Szenen besonders Spaß gemacht? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Szenen zwischen Grumpy Typen und den Sunshine Girl, wo die sozusagen zwei Fronten aufeinander prallen. Das hat dir Spaß gemacht, aber gibt es da noch weiteres?
Also first of all, ich wünschte mir, ich wäre so ein clean girl mit so voll Routinen und so. Ich schreibe jeden Tag und setze mich da so hin. Ich bin das Gegenteil, wirklich. Ich bin das Gegenteil. Ich habe einen Master im Prokrastinieren. Mhm. Und deswegen gibt es absolut keine Routine oder sowas. Mhm. Es gibt bei mir nur Wochen, in denen ich nichts mache und Wochen, in denen ich in so einem Tunnel lande, weil ich wirklich sage, ich muss jetzt. Ne? Das hat aber unfassbar gut für mich funktioniert bei diesem Buch, weil ich dadurch mehrere Wochen hatte, in denen ich mich richtig intensiv ransetzen konnte. Und da dann irgendwie jeweils auch mehrere 10K-Tage gemacht habe, also wirklich richtig exzessiv an diesem Buch gearbeitet. Davon habe ich dann natürlich immer wieder ein bisschen Erholung gebraucht. Mhm. Aber das war tatsächlich was mir so Spaß gemacht hat, so krass in dieses Buch abzutauchen, dass es irgendwie nichts anderes mehr gab und ich das wie so einen Film erlebt habe richtig. Mhm. Und dabei sind tatsächlich dann Szenen entstanden, die ich so überhaupt nicht geplant hatte, die aber mit die besten Szenen an diesem Buch sind, weil es einfach so drin und dann schreibst du irgendwie zum dritten Mal hintereinander 10.000 Worte und hast irgendwie die ganzen 3 Tage, es ist alles nur so passiert und du bist wirklich dabei und dann denkst du so, oh, jetzt passiert das und es ist so krass. Und tatsächlich eben diesen Schlagabtausch, den habe ich immer sehr gerne geschrieben zwischen Jamie und Tara, aber tatsächlich am allermeisten gefallen mir diese hochemotionalen Szenen, die haben mir so krass Spaß gemacht. Mhm. Also im ersten Band Szenen, wo er auftaucht, wo er so das erste Mal so fast in so 2 Nebensätzen Dinge mhm. sagt, wo man denkt, boah, das war jetzt schon sehr viel für ihn. Und im zweiten Band gibt es auch 2, 3 Szenen, die haben mich wirklich kaputt gemacht. Also im Positiven als auch im Negativen gibt es so ein paar Szenen, wenn ich die heute noch, also egal in welchem Lektoratsdurchgang ich bin oder wie oft ich die schon gelesen habe, ich heule jedes Mal. Ja, ich weiß nicht, ich heule gerne.
Also du willst anscheinend auch deine Leser zum Heulen bringen, wie ich es verstanden habe.
Ja, schon. Aber also überleg mal, mir bleiben Bücher, die ich lese, wo ich heule, auch einfach immer richtig krass im Gedächtnis.
Ja.
Und als Autorin sagen zu können, du hast dir das Wort überlegt und dann auf so ein Blatt Papier geschrieben, mhm. die emotional so viel mit deinen Lesern machen, dass die heulen. Ich glaube, es gibt keinen größeren Ritterschlag.
Das wolltest du wahrscheinlich auch schon mit dem Tod von Cass bewirken.
Stimmt. Oh, setz dich zusammen.
Ja, du willst Leute zum Wein bringen.
Ich will euch leiden sehen.
Ich glaube, das wird auf jeden Fall der Titel sozusagen von dem Podcast.
Fände ich in Ordnung.
Josie Wismar will LeserInnen zum Wein bringen. Ja, okay. Müssen wir noch ein bisschen feilen, aber passt eigentlich. Machen wir so.
Machen wir. Genehmigt.
Okay, gibt's denn noch was du gerne zu deinem Buch erzählen möchtest?
Boah.
Außer, dass es am 10.7. rauskommt, alle kaufen, vorbestellen.
Stimmt, die Buchhandlung, Graf. Boah, ich glaube, ich bin einfach gerade an so einem Punkt, wo ich sehr gespannt bin, weil dieses Buch kann tatsächlich irgendwie alles für mich verändern, im Sinne von mein erfolgreichstes Buch bisher werden, auf der Liste landen können. Und das ist ja für eine Autorin in der Buchwelt leider immer noch super viel wert, auch wenn es nur so ein Sticker ist. Wird karrieretechnisch sehr viel verändern und gleichzeitig freue ich mich halt, dass es das Buch ist, weil da so viel von mir drinsteckt oder Botschaften oder dieses Anfang 20er Struggles, sich gesehen fühlen, wenn das funktioniert, dann bin ich einfach nur happy und es sieht alles aktuell irgendwie ganz gut aus, die ersten Rezensionen, weil das E-Book ja schon länger jetzt draußen ist, alle lieben es irgendwie und das ist so toll und das kannte wirklich passieren. Ich denke mir so, ja, okay, aber wenn nicht, dann ouch. es ist crazy. Ich glaube, ich freue mich einfach, wenn Leute es lesen und es denen irgendwas gibt, egal in welche Richtung. Da ist ja jeder dann anders beim Leseprozess. Aber ich glaube, das wird das Allerschönste, dass immer mehr Leute es tatsächlich jetzt lesen können und wenn man dann das dann liest, dass es dann ja, wenn nur was gibt.
Ja.
Hihi.
Genau, du bist ja auch eine Autorin, die sehr aktiv ist auf Social Media, hattest du ja vorhin schon erzählt.
Mhm.
Vielleicht magst du einen kleinen Einblick geben, wie es denn ist, sein Buch so zu vermarkten auf Social Media. Was du dafür so machst.
Genau.
Was du so für Ideen hast.
Ja.
Ich will dich gar nicht in eine Richtung drängen, dass du so ein paar Sachen.
Ich glaube, sie möchte, dass ich direkt am Anfang sage, dass ich meinen Hintern in die Kamera halte und genau. tanze. Ja, also ich war schon immer super aktiv auf Social Media in der Buchbubble. Das ist jetzt nichts primär Neues für mich und glaube auch der Knackpunkt, warum das jetzt so für mich funktioniert hat, also weil ich einfach unfassbar viel Vorwissen hatte, bevor ich jetzt in dieses krasse Marketing gestartet bin. Ich habe mir tatsächlich für dieses Mal vorgenommen, halt super viel auf TikTok zu machen, weil TikTok als Plattform für eine Autorin einfach Gold ist, weil du ja wirklich mit jedem Video die Chance hast, eine neue Zielgruppe zu erreichen und neue Menschen, die dein Buch oder dich bisher wirklich gar nicht kannten. Das ist was Instagram ja so überhaupt nicht kann. So, da pflegst du deine bestehende Community, aber auf TikTok erreichst du halt neue Menschen. Und es ist ja wirklich eine gigantische Community. Ja, und dann habe ich halt mir so ein paar Gedanken gemacht und plötzlich habe ich gedacht, so weißt du was, du reißt die Hütte ab. Ganz herrlich, ganz ehrlich. Ich reiß diese Hütte ab, habe ich mir halt vorgenommen und habe dann mir einen Masterplan überlegt, was ich alles machen will und dass ich mit Fred von der Buchhandlung Graf, also das ist der Chef von der Buchhandlung Graf, die immer diese Signieraktionen organisiert und der ist mittlerweile auf BookTok auch ein bekanntes Gesicht. Und mit dem wollte ich eine Wette abschließen, dass da für die Vorbestellung was läuft. Ich wollte einen Punkt mit aufgreifen, dass ja BookTok ja von vielen so in der etablierten Literaturwelt so belächelt wird. Ich wollte für mich einfach Punkte aufgreifen für dieses Buch und so weiter und habe das irgendwie dann einfach gemacht nach und nach und bin jetzt die letzten Monate so richtig reingeballert ins Marketing und ich hätte im Leben hätte ich nicht kommen sehen, dass das so läuft. Also es ist so krass, wie heftig meine Videos einfach auch gerade laufen. Also jetzt nicht im Sinne von, dass jedes eine Million Aufrufe hat, was auch immer ihr jetzt hier denkt, so, ne? Aber für mich, für meine Verhältnisse, einfach jedes Video läuft, die Leute feiern es, da ist eine richtige Community entstanden. Alle kennen den Otter, der beworben wird. Ihr müsstet mal meine Benachrichtigungen sehen. Ich habe das Celine gezeigt. Meine Benachrichtigungen sind voll davon, wie Leute mir Otter-Videos schicken oder mich auf Otter-Videos markieren, weil dieser Otter so ein Ding geworden ist. Und ich würde also zusammenfassen, weil ich finde, man kann nicht sagen, was für Videos das mache ich. Ich mache einfach Content, mit dem ich nach und nach gelernt habe, dass ich mich damit wohlfühle. Und ich mache Content, von dem ich behaupte, der funktioniert nur, weil ich ihn mache, weil ich das für mich entwickelt habe. Wenn ich vor einem Jahr, glaube ich, getanzt hätte auf TikTok, wäre das absolut so nicht gegangen und alle hätten es richtig cringe gefunden. Und jetzt geht's halt, weil ich mich da so langsam hinentwickelt habe. Und es gibt Formate wie zum Beispiel diese Swipe-Foto-Posts, wenn jemand so Zitate postet, geht bei mir gar nicht. Also diese Videos, die laufen bei mir überhaupt nicht und bei anderen Leuten ist das der Verkaufsschlager gewesen. Ne? Und bei mir laufen dafür Videos, wo ich sage, wenn eine andere Autorin sich jetzt hinstellen würde und Barbaras Rhabarbarba tanzen würde, glaub ich nicht, dass das dann so läuft oder andere Sachen, die ich gemacht habe. Und das meine ich mit, ich glaube, der Knackpunkt, den ich jetzt da gelernt habe, ist, den Content zu machen, mit dem du dich einfach wohlfühlst. Das läuft am besten.
Man muss halt einfach man selbst sein, um auch so ein Buch zu verkaufen.
Das baut einfach diese Community auf. Und es ist wirklich krass. Es ist wirklich ultra krass. Also, weil meine Thalia-Ränge sind so heftig wie noch nie. Ich stalk die jeden Morgen, ist richtig gesund, ich weiß. meine Vorbestellungen bei Fred, ich habe quasi jetzt doppelt so viele, wie ich jemals hatte vorher. Der hat jetzt schon wieder nachbestellt. Ich mache eine fucking Deutschland-Tour mit dem Podcast und lesungsmäßig, weil wir durch TikTok so abgegangen sind und alles. Also frag nicht, wirklich.
Genau, du hast ja auch einen Podcast.
Sie.
Das kurz mal hier zu erwähnen.
Ja, sonst wird Sarah traurig.
Ja. Hashtag ausgelesen.
Mit Sarah. Das ist ein Buch-Podcast.
Genau, da könnt ihr auch gerne reinhören.
Ja, kann ich nur empfehlen.
Nachdem ihr den Podcast hier gehört
habt. Ist so, nicht jetzt abschalten.
Genau, okay. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend, natürlich auch mal Gen Z-Autoren zu haben und zu gucken, wie läuft das eigentlich heutzutage mit Social Media, mit Buchvermarktung? Und ich finde, das ist halt einfach, leider muss ich sagen, die Zukunft, glaube ich, weil BookTok hat so viele Bücher, die längst vergessen waren, geführt, so wieder groß gemacht. Also BookTok hat so eine krasse Macht, natürlich auch Bookstagram, aber BookTok vor allem.
Ganz anders, BookTok. Ich habe da gerade meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Ich darf das wirklich rein wissenschaftlich behaupten.
Ja, denn spill mal ein bisschen was
von der Bachelorarbeit. Oh, ich spill mal was von der Bachelorarbeit.
Erkenntnisse.
Okay. Ich hab meine Bachelorarbeit geschrieben über Literaturkritik im etablierten Kreis. So Feuilleton, Dennis Scheck hier so, ne? Im Vergleich zur Literaturkritik auf TikTok, weil das ja immer von der etablierten Kritik so sehr belächelt wird. Und es ist ja auch nichts Echtes. Und meine Haupterkenntnisse sind halt tatsächlich gewesen, dass es gar nicht so ein Unterschied ist, wenn man sich die klassische Kritik anguckt und wie die abläuft und was man da so macht. Weil zum Beispiel diese Emotionalität wird ja immer so belächelt, sodass sich da Leute hinstellen, da sind dann junge Frauen und die heulen und sagen, oh mein Gott, dieses Buch hat mich zum Weinen gebracht. So, das ist das, was auf TikTok ja zieht. So, das lieben wir. Gönn ich, speichere ich mir direkt ab, wenn da jemand weint. Sage ich euch, wie es ist.
Ja, das magst du ja.
Richtig. Ich sehe ein Muster, ich verstehe es. Ne? Und das ist ja das, was sie dann so belächeln und sagen, oh, diese Emotionalität. Ne? Habt ihr schon mal von Marcel Reich-Ranicki gehört? Das ist quasi der Literaturkritiker, der letzten Zeit, der letzten Generation gewesen und hat angefangen und dann auch im Fernsehen und so Rezensionen gemacht und der hat sich ausgezeichnet und war berühmt als Person aufgrund seiner Emotionalität. Der hat Bücher verrissen und zerrissen, der hat die wirklich rund gemacht, hat Dinge darüber gesagt, es war schlimm und das ist Emotionalität pur, weil Emotionalität Wertung ist. Emotionalität kommt ja, weil ein Wertungsprozess für uns stattgefunden hat. Und das heißt, es ist exakt das Gleiche. Und es gibt so viele Punkte, wo man einfach diese Parallelen ziehen kann und sagen kann, es ist so lächerlich, dass ihr das so von oben herab betrachtet. Natürlich kann man sagen, dass ein Literaturkritiker das vielleicht studiert hat und ein Werk dann in den historischen und geschichtlichen und literaturgesellschaftlichen Kontext setzt, was auch immer. Das brauchen wir aber heute nicht mehr. Also das ist schön und es ist schön, wenn man beides hat. Also wenn man zum Beispiel das Feuilleton mit der Langrezension als Kulturgut schützt oder so und sagt, wenn ich das möchte, kann ich auch was Langes, Detailliertes, Analytisches besprechen. Oder vielleicht fängt es auch auf TikTok an, dass es diese Angebote auch gibt, dass Leute mal wirklich 10 Minuten über ein Buch reden und das machen, wenn man das konsumieren möchte.
Boah, aber ich glaube, das wird nicht gehen, leider.
Natürlich nicht. Aber man kann keine Hoffnung lassen. Also. Aber primär geht es halt zu diesem Kurzformatigen und das reicht halt. Und es macht es ja nicht weniger wert. Es macht es primär nur weniger wert, weil die Unterhaltung, die hier geschrieben wird, die auf BookTok besprochen wird, was für eine primär weibliche, junge Zielgruppe ist und das wurde in einer patriarchalen Gesellschaft aus Prinzip schon immer belächelt. Das ist nicht neu. Stichwort Lesesucht, 18. Jahrhundert, auch total interessant. Gönnt es euch mal, wenn ihr einen Abend lang nicht schlafen wollt, weil ihr so wütend werdet.
Oh, erzähl mal ein bisschen.
Lesesucht im 18. Jahrhundert ist ein Phänomen, was die Männerwelt erfunden hat, weil zu dem Zeitpunkt mehr Leute konnten lesen. Das Buch an sich wurde auch breiter verbreitet durch Buchdruck und so weiter. Die Belletristik hat einen riesigen Aufschwung erlebt und plötzlich war das Lesen nicht mehr nur noch was ein gebildeter, adliger Mann getan hat, sondern auch das breite Volk tun konnte und vor allem Frauen. Und dann sind Autorinnen wie Jane Austen zum Beispiel total in den Trend gekommen, waren aber damals total verrufen. Das war das Schlimmste, was du als Frau lesen konntest. Das ist lustig aus heutiger Sicht.
Das ist jetzt sozusagen so ein Schund, der so an der Aldi-Kasse liegt.
Richtig, genau das war das. Und das Krasse für die Frauen war ja, dass sie da Männerbilder beschrieben bekommen haben, die sie im echten Leben niemals hatten. Ja? Weil das war ja wirklich, du warst ja damals als Frau, ne, Kinder, Haushalt, Ende. Und dann gibt es wirklich Texte, die halt sagen, das Gefährliche damals war dann, dass die Frauen plötzlich nachdenken und reflektieren konnten und sehen konnten, oh, irgendwie, vielleicht ist mein Leben doch nicht so geil und ich möchte gern andere Sachen, ich bin ambitionierter und so, ne? Und daraufhin haben die Männerwelt hat dann so reagiert, dass sie gesagt hat, Achtung, eure Frauen könnten Opfer der Lesesucht werden. Das ist wirklich schlimm. Du musst dir das ist nicht ausgedacht, das sind einfach Zitate. Da stand dann sowas drin wie, Symptome der Lesesucht könnten sein, hier so exzessives Lesen und so weiter, Folgen, Vernachlässigung der Pflichten im Haushalt, der Pflichten als Frau, weniger Erziehung der Kinder. Und dann gab es Ratgeber für Frauen, nicht für Frauen, sondern für Männer über ihre Frauen, wie sie als Mann stattdessen die Frau erziehen sollten.
Boah, wie so ein Hund.
Oder beeinflussen sollten, damit sie dieser Lesesucht eben nicht verfällt, weil ansonsten hier zerrüttetes Familienhaus, weil die Frau so viel liest und halt, ne, das war eine ganz schlimme Krankheit.
Ekelhaft.
Und deswegen sage ich, es ist absolut nichts Neues, sich darüber lustig zu machen, was Frauen lesen.
Ja. Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein interessanter...
Oh, ich bin immer so wütend, wenn ich sowas erzähle, das ist so schlimm.
Es war auf jeden Fall ein interessanter Deep Dive.
Ja, I'm sorry.
Macht mich auch ein bisschen sauer gerade. Ja. dass es sowas überhaupt gab.
Mhm.
Heftig, aber auch interessant,
dass
du darüber geschrieben hast. Und das ist jetzt einfach nochmal ein Grund, Josies Buch zu kaufen, würde ich sagen.
Finde ich auch.
Ja, also kauft Wandering Hearts. Zum Abschluss hätte ich noch natürlich wie immer die Frage, was dürfen wir denn in Zukunft von dir erwarten?
Also im Herbst dürft ihr erstmal den herzzerreißenden, schmerzhaften Band 2 erwarten.
Yay!
Yeah. Yeah, es geht dann nämlich ums gleiche Couple. Ich erzähle euch noch nicht den Klappentext und sonstiges, weil das ist ja alles Spoiler, weil das hängt ja alles zusammen, die Dialogie. Werdet ihr aber brauchen nach dem Ende von Band 1, so viel kann ich sagen. Und danach starte ich tatsächlich in eine neue Reihe, auf die ich mich jetzt schon unfassbar freue. Also ich weiß, ich hatte es lange nicht mehr, dass ich mich so auf ein Projekt gefreut habe, weil ich einen kleinen Schwenk in ein anderes Subgenre mache. Oh. Also jetzt nicht ganz. Ich bleibe schon dem New Adult treu, alles gut. Ich kann wenig Details verraten, aber ich bewege mich wohin, wo ich mich, glaube ich, noch wohler fühlen werde und worauf ich richtig Bock habe, weil es wird richtig viel Gehirnschmalz erfordern. Aber da kommt Wildes auf euch zu.
Das war's erstmal. Also was lernen wir aus diesem Podcast? Kauft das Buch oder bestellt es halt jetzt vor. Ihr bekommt, wenn ihr bei Graf bestellt, eine Charakterkarte dazu, eine Pewter.
Ein Stempel.
Der Stempel.
Und auf den Namen signiert, wenn man möchte, wenn man es im Bemerkungsfeld angibt.
Ja, und Josie malt auch noch einen Otter, wenn ihr das angeht.
Das war, ich habe mir so ein Eigentor damit geschossen. Ich freue mich richtig, aber ich werde so viele Otter in diese Bücher malen.
Ist doch geil.
Ja, Fred wird mich wirklich killen, wie lange wir brauchen werden für alles.
Das ist der Lifestyle jetzt
ist
als
so.
Autorin.
Ist so.
Otter malen.
Ja, Mann.
Okay, also kauft es, lest es, habt Spaß damit. Wie dem auch sei, mein Name ist Celine Leonora und ich war hier mit
Josie Wessner.
Und es war sehr schön.
Ja.
Ich habe euch, oder wir haben euch, Wandering Hearts vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.